Und dann hat mein Papa damals gesagt, geh doch mal mit. Und ich erinnere mich da auch heute noch dran. Was hat mich so bewegt als junger Christ? Es war mal eine Stunde, da wurde ich nicht einfach angepredigt. Da habe ich gemerkt, da waren so eine ganze Menge Brüder und Schwestern zusammen. Und wir haben uns den Text erarbeitet. Da wurden Fragen gestellt oder beantwortet. Da wurde in den Text reingegangen. Und das tat mir, ich will nicht behaupten, dass ich heute viel von der Bibel verstehen würde, aber damals war es sicherlich noch weniger. Da wurde wirklich darüber geredet. Und viele Brüder brachten, das war nicht so verschieden von dem, wie es hier abläuft, brachten ihre Beiträge dazu und hinterher wurde über die Anliegen der Gemeinde gepredigt. Das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben und ich denke, ich tue gut daran, auch immer noch diese Bibel- und Gebetsstunden regelmäßig dann letztendlich daran teilzunehmen. Ich weiß in meinem Glaubensleben, vieles, was der Herr mir klar gemacht hat, das ist in solchen Stunden stattgefunden, das ist auch in den ganz anderen Gewohnheiten, die ich habe, hat stattgefunden, regelmäßiges Bibellesen. Klar, unser Herr offenbart sich in seinem Wort, da kommen wir sicherlich gleich auch noch drauf. Im Gebet, das sind so eine Tradition. Tradition ist gerade auch hier bei diesem Gebet, was wir heute betrachten wollen, ein großes Thema. Vielleicht hatten die hier zu unserer Gemeinde gestoßen sind, die einen biblischen, kirchlichen Hintergrund haben, sich mal gefragt, warum leben die hier nie das Vaterunser in den Brüdergemeinden? Ich habe mich da jetzt nicht zu vorbereitet und ich möchte auch nicht viele Worte drüber machen, weil ich gar nicht mal denke, dass es jetzt so ein wichtiges Thema für uns ist. Aber mindestens zwei Antworten findet ihr auch in den ersten Versen, die wir gelesen haben. Da sagt selber der Herr Jesus, wenn ihr mal betet, dann geht in dieses vielbesprochene Kämmerlein, schließt die Tür hinter euch ab und betet so. Zumindest wäre das eine Begründung, warum wir sagen können, das ist kein öffentliches Gebet. Der zweite Punkt, der auch noch drin steht, der Herr Jesus gerade in dieser Einleitung zu diesem sogenannten Vater Unser, sagt er ja, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, ihr sollt nicht einfach Texte wohl wiederholen, aber bitte Vorsicht, also ich möchte jetzt keinem von den Geschwistern, die in den großen Kirchen zu Hause sind, unterstellen, dass sie, wenn sie das Vater Unser sprechen, dann immer nur plappern. Also das wäre eine grobe Verfehlung. Es gibt da genug Geschwister, die beten dieses Gebet von Herzen und das ist auch sicherlich gut so. Und wir haben hier vielleicht so ein bisschen die Sorge, wenn wir einen auswendig gelernten Text dann immer wiederholen, dass es leicht zu einer Routine wird. Wäre sicher aber falsch, aber wie ich schon eingangs gesagt habe, ich habe auch in meinem Glaubensleben so manche Routinen, die sollen niemals leer werden, aber regelmäßiges Bibellesen und regelmäßiges Beten, das soll eben die Routine bei jedem Christen sein, jeder, der dem Herrn Jesus nachfolgt. Und wenn er es nicht hat, dann ist es so, wie wenn er andere Routinen in seinem Leben vernachlässigt. Zum Beispiel das regelmäßige Essen. Er magert ab. Ja? Wenn wir das vernachlässigen würden, das ist eine tägliche Routine, am besten machen wir es auch regelmäßig, sonst machen wir es selten, dann irgendwie übermäßig und dann nehmen wir vielleicht ungeordnet zu oder erleiden sonstige Ernährungsschäden. Nein, manches müssen wir in unserem Glaubensleben wirklich regelmäßig machen. Und auch hier in dem Gebet an einer Stelle möchte ich auch gleich zu kommen, da sind auch von gewissen Regelmäßigkeiten die Wege. Ich möchte jetzt eigentlich zu dem Kernthema kommen, und zwar zu diesem Gebet, diesem sogenannten Vater Unser. Und es tut einfach mal gut, den Text, wenn man ihn betrachtet, zu gliedern. Das lernen die Kinder in der Schule, wenn sie irgendwo Deutschunterricht haben. Gliedere erstmal den Text, dann kannst du ihn besser verstehen. Ich habe da jetzt keine tiefgreifende Gliederung des Vaters Unsers, aber es fällt auf, er gliedert sich das Gebet in zwei Teile. Der erste Teil, da geht es um Gott, unseren Vater. Wenn wir es sehen, betet jemand so, unser Vater, es geht um den Herrn. Geheiligt werde dein Name, es geht wieder um unseren Herrn und Gott. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und der zweite Teil, da geht es erst um uns. Ist eine ganz einfache Gliederung und obwohl sie so einfach ist, werden sie in vielen Gemeinden, Kirchen oder auch viel in unserem privaten Leben irgendwo missachtet. Wenn wir zusammenkommen, geht es zuerst um unseren Gott und Herrn. Ist vielleicht eine einfache Weisheit, aber es gibt immer wieder so auch die schleichenden Tendenzen. Also ich habe es in der Schule, im Religionsunterricht gelernt. Da wurde so dieser eigentlich doch sehr ärmliche Versuch unternommen, sag ich mal, ein bisschen Religion noch zu retten, auch wenn man nicht noch an Gott betet. Es könnte euch ja nutzen, da sind ja viele hunderttausend oder viele tausend Jahre Menschheitsgeschichte in der Bibel vereint. Ihr könnt es ja auch irgendwo aus dieser Weisheit was ziehen. Oder das Wort Gottes wird so nur noch ein Helfer in der Not degradiert. Versteht mich nicht falsch, es ist mein Helfer auch in der Not. Aber lasst uns doch nicht das Ziel vor Augen verlieren. Das Ziel, um das es wirklich geht. Es ist unser Herr und unser Gott. Und alles, was er uns gibt, ist letztendlich durch ihn geschaffen und definiert sich letztendlich auch über ihn. Wenn wir wirklich Hilfe brauchen, dann wenden wir uns zu ihm und wir sollen ihn letztendlich dann auch vor Augen lassen, halten. Ja, und wenn wir uns dann auf ihn konzentrieren und unser Gebet an ihn richten, dann können wir auch mit unseren Anliegen zu ihm kommen. Und ich finde es so tröstlich, dass der Herr in diesem Gebet unsere ganz einfachen Anliegen letztendlich vor sich stellt, dass er sie wertachtet, dass wir damit zu unserem Herrn kommen sollen und dass er da nicht irgendwo einen Bogen drum macht, sondern er weiß, wie wir sind. Er weiß, dass wir Staub sind, er kennt unsere Schwäche und er weiß, dass wir da seine Hilfe letztendlich auch brauchen. Und das ist ein Thema, das auch sicherlich zu den Kernthemen des Gottes führt. Dieses Gebet fängt ja mit zwei Worten an und die habe ich ja auch hier über unsere letzte Predigt gestellt. Unser Vater. Es zeigt uns auch gleich, dass es eigentlich ein Gebet ist, das kann nicht von jedem gesprochen werden. Es ist wichtig, dass die Person, die dieses Gebet spricht, dass sie von dem allmächtigen Gott weiß, dass es sein Vater ist. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir kommen jetzt aus der ersten Stunde heraus. Wir haben uns daran erinnert, was der Herr Jesus alles getan hat. Und somit wissen wir, dass diese beiden Worte unser Vater von einer Zugehörigkeit sprechen. Das ist der Kern. Und wir lesen es in Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Aber es gibt noch viele, viele andere Bibelverse, die zeigen, nicht jeder kann letztendlich von unser Vater sprechen. Dieses Vaterunser ist nicht ein Gebet für jeden Menschen, sondern für die, die wissen, dass sie zu dem Allmächtigen, zu dem lebendigen Gott gehören und in einer lebendigen Beziehung mit ihm stehen. Und wie man in diese Beziehung kommt, das hatten wir auch schon heute Morgen in der ersten Stunde. Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als wieder durch mich. Und wenn wir dem allmächtigen Gott unseren Vater nennen können, ich glaube, dann sollten wir uns auch mal vor Augen halten, was das bedeutet. Wir alle sind groß geworden, oder ich denke mir, jeder von uns hat so ein bisschen die Versuchung, wenn eine bekannte, eine einflussreiche Person kennt, ist er stolz darauf, oder? Ist bei der Arbeit so, wenn du eine gute Beziehung zu deinem Chef hast, dann bist du stolz darauf. Dann bist du in der Hierarchie der Firma, bist du schon ein bisschen aufgestiegen. Dann gehörst du vielleicht nicht mehr zu dem untersten Arbeitskreis, sondern bist mit ein bisschen Bedeutung und Aufgaben dann betreut. Andere Menschen sind Nachfolger im Internet von bekannten Persönlichkeiten. Sie versuchen sich zu den mächtigen und einflussreichen Personen dieser Welt zu halten. Nimmt manchmal sehr traurige Ausmaße an, möchte ich jetzt auch gar nicht viel drüber sprechen. Aber wir dürfen zu dem lebendigen Gott, unserem Vater, sagen, wenn wir in unserem Herrn Jesus zu ihm gekommen sind. Und was das für Folgen für unser Leben hat, das sollte eigentlich die ganze Perspektive unseres Daseins, unseres Christseins ändern. Es sollte uns den Blick wegrichten von dem, wo wir als Menschen auf dieser Welt auf unsere Hilfe und unsere Rettung erwarten, von diesen mächtigen, einflussreichen Personen dieser Welt, auf den, der wirklich Macht hat, auf den allmächtigen Gott, auf den liebenden Gott und auf den Erbarmer. Da steht so viel weiter über uns Menschen. Und wir dürfen diesen Gott unseren Vater nennen.
Ich denke, viele von uns durften ein liebesvolles Elternhaus erfahren. Und mir ist es zumindest so gegangen. Ich weiß, auch einige Geschwister von uns, die durften es nicht erfahren. Und das trägt eine Menge, Menge Leid mit sich, das ein ganzes Leben dann letztendlich auch begleiten darf. Ich hatte dieses Vorrecht, dass ich Eltern haben durfte, die mich liebten. Und ich danke auch heute noch sehr, sehr oft für das, mein Gott, was er mir darin geschenkt hat, dass er mir liebenden Vater und eine Mutter geschenkt hat. Nicht? Wenn die Bibel von Liebe spricht, dann ist es immer schön, wenn wir das vorher auch in unserem Leben praktisch erfahren durften. Und wenn man liebende Eltern hat, dann weiß man zumindest zum Grundstock, was ist Liebe. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir hören heute von vielen Menschen, vielen Kindern, die ohne Eltern aufwachsen oder schwer vernachlässigt werden. Aber wir dürfen hier von einem liebenden Vater hören und viele von uns durften das erfahren. Ich bin meinen Eltern so dankbar. Wenn ich an Liebe denke, denke ich an die elterliche Liebe und dann kann ich sagen, oh, Gott liebt mich so viel mehr. Und das ist wunderschön. Uns sind selber Kinder geschenkt worden und da lernt man auch als Vater, also als menschlicher Vater, immer mal wieder dazu. Man lernt, was für ein Vertrauen Kinder in Eltern setzen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber die ist mir damals in Erinnerung geblieben, da waren unsere Kinder noch so kleine Nötze. Nein, waren bei den Eltern, was Kinder machen, die klettern auch Bäume, ne? Das ist ja ganz normal. Aber die denken auch nicht weiter. Auf einmal
raus. Wir haben uns daran erinnert, was der Herr Jesus alles getan hat. Und somit wissen wir, dass diese beiden Worte unser Vater von einer Zugehörigkeit sprechen. Das ist der Kern. Und wir lesen es in Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Oder es gibt noch viele, viele andere Bibelverse, die zeigen, nicht jeder kann letztendlich von unser Vater sprechen. Dieses Vaterunser ist nicht ein Gebet für jeden Menschen, sondern für die, die wissen, dass sie zu dem Allmächtigen, zu dem lebendigen Gott gehören und in einer lebendigen Beziehung mit ihm stehen. Und wie man in diese Beziehung kommt, das hatten wir auch schon heute Morgen in der ersten Stunde. Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn wir dem allmächtigen Gott unseren Vater nennen können, ich glaube, dann sollten wir uns auch mal vor Augen halten, was das bedeutet. Wir alle sind groß geworden oder ich denke, jeder von uns hat so ein bisschen die Versuchung, wenn eine Bekannte, eine einflussreiche Person kennt, ach, dann ist er stolz darauf, oder? Ist bei der Arbeit so, wenn du eine gute Beziehung zu deinem Chef hast, dann bist du stolz darauf. Dann bist du in der Hierarchie der Firma, bist du schon ein bisschen aufgestiegen. Ja, dann gehörst du vielleicht nicht mehr zu den untersten Arbeitskreis, sondern wirst mit ein bisschen bedeuteren Aufgaben dann betreut. Andere Menschen sind Nachfolger im Internet von bekannten Persönlichkeiten. Sie versuchen, sich zu den mächtigen und einflussreichen Personen dieser Welt zu halten. Nimmt manchmal sehr traurige Ausmaße an, möchte ich jetzt auch gar nicht viel darüber sprechen. Aber wir dürfen zu dem lebendigen Gott unser Vater sagen, wenn wir in unserem Herrn Jesus zu ihm gekommen sind. Und was das für Folgen für unser Leben hat, das sollte eigentlich die ganze Perspektive unseres Daseins, unseres Christseins ändern. Es sollte uns den Blick wegrichten von dem, wo wir als Menschen auf dieser Welt oft unsere Hilfe, unsere Rettung erwarten, von diesen mächtigen, einflussreichen Personen dieser Welt, auf den, der wirklich Macht hat, auf den allmächtigen Gott, auf den liebenden Gott und auf den Erbarmer. Der steht so viel weiter über uns Menschen. Und wir dürfen diesen Gott unseren Vater nennen. Ich denke, viele von uns durften ein liebesvolles Elternhaus erfahren. Und mir ist es zumindest so gegangen. Ich weiß, auch einige Geschwister von uns, die durften es nicht erfahren. Und das trägt eine Menge, Menge Leid mit sich, das ein ganzes Leben dann letztendlich auch begleiten darf. Ich hatte dieses Vorrecht, dass ich Eltern haben durfte, die mich liebten. Und ich danke da auch heute noch sehr, sehr oft für, dass meinem Gott, was er mir darin geschenkt hat, dass er mir liebenden Vater und eine Mutter geschenkt hat. Nicht? Wenn die Bibel von Liebe spricht, dann ist es immer schön, wenn wir das vorher auch in unserem Leben praktisch erfahren durften. Und wenn man liebende Eltern hat, dann weiß man zumindest so einen Grundstock, was ist Liebe? Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir hören heute von vielen Menschen, vielen Kindern, die ohne Eltern aufwachsen oder schwer vernachlässigt werden. Aber wir dürfen hier von einem liebenden Vater hören und viele von uns dürfen es erfahren. Und ich bin meinen Eltern so dankbar, wenn ich an Liebe denke, denke ich an die elterliche Liebe und dann kann ich sagen, boah, Gott liebt mich so viel mehr. Und das ist wunderschön. Uns sind selber Kinder geschenkt worden und da lernt man auch als Vater, also als menschlicher Vater, immer mal wieder dazu. Man lernt, was für ein Vertrauen Kinder in Eltern setzen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber die ist mir damals irgendwie in Erinnerung geblieben. Da waren unsere Kinder noch so kleine Dötze, klein, waren bei den Eltern. Was Kinder machen, die klettern auf Bäume, ne? Ist ja ganz normal. Aber die denken auch nicht weiter. Auf einmal sagte ein Kind, wir standen da einfach und ich springe jetzt. Ja? Ich konnte mich nur noch schnell genug umdrehen. Ich hatte gar nicht mit gerechnet. Und dann hast du auf einmal ein Kind in den Arm, das springt. Nicht? Das ist so dieses vertrauensvolle Verhältnis, was wir als Kinder zu unserem Vater haben sollten und was uns in unserem Herrn auch wirklich geschenkt ist. Und wenn wir an unserem Vater in den Himmel denken und wir kommen jetzt hier von einem irdischen Vater weg, dann können wir wirklich sagen, das überschreitet dann dieses Potenzial der irdischen Väter dann wirklich bei weitem. Der Jesus sagt selber einmal in Markus 10, Vers 18, Jesus aber sprach, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer nur einer, Gott. Nicht? Das ist das Zeugnis, was der Herr Jesus über unseren himmlischen Vater gibt. Oder auch in Matthäus 7, Vers 11, das ist wieder ein Text, den wir vor kurzem erst in der Bibelstunde behandelt haben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gabe zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Das heißt, das Zeugnis der Bibel ist da ganz, ganz klar. Die Qualität des Vaters in den Himmeln ist weit über der auch eines guten Vaters, die wir hier vielleicht auf dieser Erde sein können. Gut, nach menschlichen Maßstäben vielleicht. Und überschreitet dies meilenweit. In diesem Matthäus 7, Vers 11, Vers haben wir schon gelesen, euer Vater, der in den Himmeln ist. Nicht? So geht dieses Gebet weiter. Unser Vater ist in den Himmeln. David sagt einmal im ersten Buch Könige 8, Vers 27, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen. Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger wir, dir dieses Haus, das ich gebaut habe. Unser Vater ist in den Himmeln. Das hat auch ganz praktische Konsequenzen. Wenn unser Vater in den Himmeln wohnt, dann kommt auch unser Erbe letztendlich aus den Himmeln. Und der Begriff Vaterland, der im Deutschen vielleicht manchmal sehr missbräuchlich verwendet wird, gewinnt eine ganz neue Perspektive. Wenn wir einen Vater haben, der in den Himmeln wohnt, dann ist unser Vaterland ist in den Himmeln. Das ist eine ganz einfache Logik. Und wer ein aufmerksamer Leser der Bibel ist, der merkt, Christsein ohne den Himmel macht keinen Sinn. Das Leid auf dieser Welt erfindet kein Ende. Die Pläne des Vaters würden auf dieser Welt enden und wären damit unvollendet. Und der Himmel ist nicht irgendwo ein theoretischer Ort, sondern die Bibel sagt uns auch einiges dann darüber, über die Herrlichkeit in den Himmeln, über den Thron Gottes des Vaters. In Offenbarung finden wir sehr, sehr viel dann auch, dann gerade auch zu diesem Thema in den Himmeln. In Philipper 3, Vers 20 sagt der Paulus, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln und von woher wir den Herrn Jesus Christus auch erwarten. Das heißt, unser Leben gewinnt eine neue Zielrichtung. Manches, was wir auf dieser Erde immer dann letztendlich versuchen zu erreichen, wird relativiert. Was wir versuchen in der Schule zu erreichen oder im Studium oder im Beruf, wovon uns abrackern, ist es Letztes? Nein. Denn unser Bürgerrecht, unser Erbe ist letztendlich in den Himmeln und wir sollen uns danach ausrichten. Das möchte ich jetzt nicht wie so ein Gewächstest sagen, aber richtet euch nach dem aus, nach dem Himmel. Wir können auch hier schon auf dieser Erde sehr, sehr viel Profit daraus ziehen, denn unsere Probleme werden sehr viel kleiner, weil wir merken, dass das, wofür wir uns oft ausrichten und wo wir oft so gewaltige Probleme sehen, sind nicht die letzten Dinge, sind die vorläufigen Dinge. Und das einzige Ziel oder das letztendliche Ziel, auf das wir zusteuern, relativiert dann auch eine Menge von unseren Problemen, mit denen wir manchmal denken, dass wir damit auch nicht zurechtkommen würden. Das Gebet geht dann weiter. Geheiligt werde dein Name. Das ist ein einfacher Satz, aber ist, glaube ich, nicht ganz so einfach zu verstehen. Was heißt das denn eigentlich? Können wir den Namen unseres Herrn irgendwie noch heiliger machen? Ist er nicht schon perfekt heilig? Was sollen wir denn dazu tun? Der Begriff heiligen bedeutet etwas für Gott weihen oder absondern. Und es ist eigentlich eine Aufgabenstellung an uns Menschen, die wir dem Herrn Jesus nachfolgen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3 lesen wir: Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Und wenn ihr dann den Abschnitt dann weiter fortsetzen würdet, merkt ihr, da kommen so eine ganze Menge praktischer Dinge, wovon wir uns fernhalten sollen. Das heißt nicht, dass wir irgendwo Gott irgendwas dazu tun könnten, sondern es ist eine Aufgabenstellung an uns Menschen, die wir dem Herrn nachfolgen. Wir sollen mit unserem Leben den Namen des Herrn heiligen. Und wir finden da so schöne, viele praktische Beispiele in der Bibel, wie das dann auch erfolgen könnte. Ein schönes Beispiel finden wir in der Apostelgeschichte bei den ersten Heidenchristen in Antiochia. Das ist so ein Text, den hatten wir auch mal hier zur Einleitung dann während der Evangelisation uns kurz betrachtet. In Apostelgeschichte 11, Vers 26 könnt ihr das finden. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehren und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Warum wurden sie Christen genannt? Die Menschen um diese erste Gemeinde her haben gemerkt, da sind welche, da hat sich das Leben verändert. Der Charakter, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich gegenüber ihren Frauen, ihre Kinder, ihre Arbeitskollegen verhalten, der ist anders geworden. Und die sehen genauso aus wie der, von dem sie sprechen, von diesem Christen. Das heißt, deswegen wurden sie Christen genannt. Und dieser Name, der heute mit Christenheit dann so ein bisschen, ja, vielleicht leichtfertig dann auf viele, viele Menschen dann verwendet wird, die überhaupt gar nicht an Jesus Christus glauben, dieser Name soll für uns Programm sein. Wir sollen den Herrn heiligen, indem ja unser Leben etwas widerspiegelt von dem Leben, dem wir nachfolgen. Und ich bin so froh, dass ich das nicht in der eigenen Kraft machen müsste. Dass ich da nicht irgendwo so eine Kraftanstrengung unternehmen muss, sage, jetzt muss ich in meinem Charakter ein bisschen hier oder da besser werden. Wir fallen auf die Nase, ich falle jeden Tag auf die Nase und merke, dass ich fehle in meinem Umgang zu meinen Mitmenschen. Aber ich darf da auch immer wieder zu meinem Herrn Jesus kommen, um Vergebung und um Hilfe bitten, dass er letztendlich mich verändert und dass ich das nicht in meiner eigenen Kraft tue. Das Gebet geht weiter. Dein Reich komme. Ich denke, das hält etwas uns vor Augen, was wir auch jeden Tag wieder schmerzlich erfahren. Die letztendliche Herrschaft Jesu Christi auf dieser Erde, die ist noch nicht angebrochen. Es regiert der Fürst der Welt. Wir sind im Feindesland als Christen. Und wir sehen uns diesem Augenblick wieder entgegen, wenn der Herr Jesus kommen wird. Wenn er dieses Elend in dieser Welt dann auch beendet wird. Aber mit dieser Realität leben wir. Und das ist nicht Zufall, dass der Herr Jesus so gewollt. Wir lesen das in Johannes 17. Ich will nicht, dass du meine Kinder, dass du sie von dieser Welt nimmst, sondern ich lasse sie in dieser Welt mit einem Zweck und mit einem Ziel. Wir sind nicht aus Zufall hier, in diesen ganzen Widrigkeiten, die uns auch jeden Tag Probleme machen. Und die sind auch nicht umsonst. Da geht es dann noch weiter. Ich werde am Ende des zweiten Teils dazu kommen. Aber die gute Botschaft ist, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dann haben wir eigentlich schon so ein Stück Himmel auf Erden hier, weil er in uns wohnt, weil er uns versetzt hat in das Reich seines Sohnes, das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das können wir in Kolosser 1, Vers 13 lesen. Wir gehen nicht als Verwaiste in dieser Welt, als führungslose Waisenkinder sind im Feindesland. Was für ein schreckliches Schicksal wäre das? Sondern wir sind schon versorgt mit der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus, mit seinem Heiligen Geist, den er den Christen gegeben hat, der uns Orientierung gibt zu ihm hin, der uns zeigt, was er in seinem Wort zu uns reden möchte. Die weitere Bitte, die sich dann in dem Vater Unser mit unserem Herrn beschäftigt, heißt: Dein Wille geschehe. Ich habe mal von einem Prediger über 5 Stufen des Gebets gehört. Sie geben eigentlich immer nur ganz einfach nach, wo liegt es uns am nächsten. Ich denke, am nächsten liegt es uns, für uns selber zu beten. Das machen auch viele, die gar nicht an Gott glauben. In Krisensituationen, wir wissen von vielen Gebeten im Krieg, aus Schlachten, wo Menschen in ihrer Verzweiflung zu Gott schrien: Herr, rette mich, wenn du mich aus dieser Situation retten willst, dann werde ich dieses und jenes tun. Manches hat diese Notsituation dann wirklich in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus geführt. Manche von diesen Versprechungen, wahrscheinlich die überwiegende Mehrzahl, ist dann hinterher in Vergessenheit geraten. Die nächste Stufe wäre dann, dass wir für andere beten. Nicht? Liegt uns eigentlich auch an Herzen, wenn wir andere Leute lieb haben und eine Beziehung zu Gott haben, dann beten wir für unsere Nächsten, für unsere Familienangehörigen, für unsere Geschwister in der Gemeinde. Das ist doch was Natürliches. Die haben wir lieb, für die sollen wir beten, die bringen wir vor dem Herrn. Die weitere Stufe wäre um Vergebung meiner Schuld bitten. Kommen wir nachher noch zu. Nicht? Das ist eigentlich das Gebet, was grundlegend ist, um in die Beziehung mit einem lebendigen Gott zu kommen. Aber es ist nicht nur einmalig, wenn wir zum Glauben kommen, sondern wir wissen, dass wir auch, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Kinder Jesu Christi sind, den Heiligen Geist haben, auch noch jeden Tag immer wieder um Vergebung für unsere Schulden letztendlich beten müssen. Ein schwierigeres Thema, zumindest mir geht es so, und vergib denen, die an dir schuldig geworden sind. Ich weiß nicht, was für Strategien wir oft da entwickeln, um dem aus dem Weg zu gehen. Vielleicht welche der falschen Demut zu sagen: Ach, eigentlich bin ich doch der viel niedriger, ich werde doch eigentlich nur schuldig. Kann doch gar nicht sein, dass andere an mir schuldig werden. Ist doch Blödsinn. Passiert schon rein mathematisch nicht. Wenn andere Menschen, fehlerhafte Menschen wie ich sehen und ich werde an anderen Menschen schuldig, dann wird es mir auch passieren, dass auch Menschen an mir schuldig werden. Und der Herr Jesus will, dass wir das ausräumen. Da werden wir auch später noch dazu kommen. Ja, und dieser Prediger, der über diese Stufen des Gebetes da kurz gesprochen hat, das war, glaube ich, ein Thema des biblischen Unterrichts, was er gemacht hatte, sagt, die oberste Stufe ist einfach zu sagen: Dein Wille geschehe. Wenn wir unsere Anliegen hinten lassen können und wenn wir wirklich begriffen haben, dass Gott, was er für uns will, wirklich das Beste ist, dann können wir eine Menge loslassen von unseren Sorgen und dann können wir sagen: Dein Wille geschehe. Ich möchte nicht behaupten, dass ich da hingekommen bin. Meine Gebete, die bestehen noch in der überwiegenden Mehrzahl. Da habe ich eine Menge Anliegen, die ich jeden Tag vor meinem Herrn dann auch bringen kann. Für die bete ich dann auch und auch für Geschwister und für alles. Ne? Ich reduziere das nicht auf mein Wille geschehe. Und ich denke, es ist auch nicht der Wille des Herrn. Es ist genug Stellen in der Bibel, die wir finden können, wo wir aufgefordert sind, für unsere Anliegen, für Anliegen anderer zu beten. Aber wenn wir dazu kommen können und wirklich die Einsicht haben, was der Herr für mich will, das ist wirklich gut, gibst uns Richtung in unserem Leben, dass wir von manchen eigenen Plänen auch ablassen können. Und wenn uns manches dann vielleicht ganz unerwartet kommt, wo wir fragen würden, wieso, dann wissen wir, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Ich möchte jetzt zu dem zweiten Teil kommen. Ich hatte ja im Eingang gesagt, das sogenannte Vaterunser gliedert sich in zwei Hälften. Nicht einmal die, die sich direkt an Gott richten, an seinen Willen, die mit ihm zu tun haben, an erster Stelle stehen. Aber der Herr weiß, wie wir sind. Und dieser Eingang dieser Bitten ist, unser tägliches Brot gib uns heute. Ich bin jetzt 60 Jahre alt, bin groß geworden in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Krieg, in der Zeit nach dem Wirtschaftswunder. Ich musste nie Hunger leiden. Ich glaube, den allermeisten geht es hier so. Ich brauche aber nur eine Generation weiterzugehen. Mein Vater, der hatte mir noch erzählt, der hatte keinen Bauernhof, also er ist nicht auf dem Bauernhof groß geworden, sondern so ein Stadtkind in Wermeskirchen. Wenn man da keine eigene Versorgung hatte in der Nachkriegszeit, da hat man Hunger gelitten. Da konnte man sich über Dinge freuen, die sind denen noch Jahrzehnte später nachgegangen in ihren Essensgewohnheiten. Die konnten sich über Schwarzbrot mit dicker Butter drauf und Kartoffeln drauf, wo ich denke, Mann, was kann das denn sein, nicht, dass man sich darüber freut. Das war geboren aus dieser Hungerszeit, aus den Erinnerungen, die sich tief, tief eingegraben haben und die haben die nie verlassen. Ich denke, wer Hunger kennt, der weiß, welche Sehnsucht man nach Essen hat. Das können wir sagen, ist ja für uns gar kein Problem. Wir sind doch reich beschenkt. Unser täglich Brot, ist das ein Thema für uns? Aber wir wissen sicherlich, dass Gnade auch Verantwortung bedingt. Und dafür finden wir sicherlich auch viele Stellen in der Bibel. In 1. Johannes 3, Vers 17 lesen wir, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt das Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Das ist so ein zentraler Gedanke, Nächstenliebe im Neuen Testament. Und wir wissen von den ersten Gemeinden in Antiochia oder auch in Griechenland, dass sie für die anderen Gemeinden in Jerusalem gesammelt haben. Von dem, was sie Überfluss hatten, haben sie weitergegeben. Zuerst sicherlich den Glaubensbrüdern, dann aber auch den Menschen um sich her. Und ich bin froh, dass es auch gepflegt wurde. Wir hatten ja jetzt hier diese Aktion, wir tun was für Kenia. Und es gab schon viele Vorlaufeaktionen. Ich weiß, das ist jetzt keine Hungerhilfe. Nicht? Das war auch nie so gedacht, war auch nie so gesagt worden. Aber es war etwas, um diesen Menschen, die Not leiden, mitzugeben. Und das ist letztendlich unsere Verantwortung, die wir das tägliche Brot haben. Wir sollen mitgeben. Aber ich denke, es ist auch noch ein Grund zur Bitte für uns. Der Jesus sagt selber, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes, das der Vater hervorbringt. Und da finden wir in unserer Zeit doch wirklich Mangel. Viele kennen das Wort Gottes nicht. Viele Kinder, viele Menschen leiden Mangel an den elementarsten seelischen Dingen, an Gemeinschaft. Sie sind einsam. Sie sind in ihrer Not alleine. Wir kennen Kinder, die ohne Eltern groß werden. Und für die sollten wir bitten. Die brauchen täglich geistliche Nahrung. Und die ist genauso wichtig wie ein Brot, das wir essen. Das kann man nicht irgendwo auf Vorrat dann weitergeben, sondern das muss auch jeden Tag neu sein. Diese täglichen Bedürfnisse, die wir haben, die lernen uns eigentlich auch Demut vor unserem Gott. Er sagt, wir sollen jeden Tag bitten und er bietet uns auch die Perspektive für jeden Tag. Wir sollen nicht bitten, dass wir eigentlich Gott nicht mehr nötig haben, dass wir so viel haben, dass wir ihn gar nicht mehr bitten können, wollen. Das ist uns nicht verheißen und das wäre auch nicht gut für uns. Das ist die Perspektive, die uns der Herr Jesus in seinem Wort gibt. Den täglichen Bedarf, den wir decken sollen, den wir bekommen sollen und auch jeden Tag wieder neu eins an ihn wenden. Wir haben diese lebendige Beziehung wie ein Weinstock zu seinen Reben. Da kann man nicht sagen, okay, jetzt die Rebe, die war in Kontakt zu dem Weinstock, das muss doch für die nächste Zeit reichen. Eine Rebe ohne Kontakt zum Weinstock, die wird trocken innerhalb kürzester Zeit und die Schäden, die dadurch kommen, sind irreparabel. Und unser Text geht weiter. Und vergib uns unsere Schuld. Ja, hier fällt es mir jetzt einfach, weil da kann ich weitermachen in dem, was wir heute in der ersten Stunde letztendlich betrachtet haben, was Viktor gesagt hat, dass wir da wirklich ein fundamentales Problem haben. Ich denke zurück an diese Zeit, die wir am Bus hatten, da hatten wir ja so ein Plakat in dieser Bustür. Die Frage, bist du ein oder sind Sie ein guter Mensch, stand da, glaube ich. Ne? Antwortmöglichkeiten, ja, vielleicht, nein. Ich muss sagen, ich habe lange über dieses Plakat nachgedacht und ich habe mich gefragt, trifft es eigentlich wirklich das Kernproblem? Viele Menschen, mit denen er gesprochen hat, die hätten auch gesagt, naja, ich bin nicht immer ein guter Mensch, weiß ich doch selber. Aber viele haben gedacht, ist das denn überhaupt relevant? Kann ich denn nicht mit meiner Schuld eigentlich so weiterleben? Ist das nicht eigentlich okay? Ich habe etwas Schuld, aber eigentlich, man ja, so schlecht bin ich da auch nicht. Ist doch gar nicht so schlimm. Ich glaube, da machen wir uns das falsche Bild, auch von diesem ganzen Kontext, in dem dieses Vaterunser letztendlich reingeschrieben ist, als das Gebet an einen ewigen, allmächtigen Gott. Es kommt nicht darauf an, ob wir hier auf dieser Erde vielleicht so ein bisschen halbwegs gut über die Runden kommen. Es kommt darauf an, ob wir ewig bestehen können vor unserem Gott. Und das ist dann doch schon eine ganz andere Frage. Welche Maßstäbe müssen wir da anlegen? Da können wir nicht unsere relativen Maßstäbe anlegen. Bin ich eigentlich so ganz passabel? Bin ich ein halbwegs erträglicher Zeitgenosse? Was vielleicht die meisten von uns sagen würden. Ist gar nicht wichtig. Die Frage, kann ich bestehen vor einem allmächtigen, heiligen, allwissenden Gott? Das ist die Frage. Und da können wir ganz praktisch werden. Ich komme gerade aus der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich kann ein bisschen Fußball kicken. Ich kann, reicht so vielleicht um meinen Kindern oder hier den kleinen Kindern, wenn sie da vorne sind, so den Ball mal ein bisschen zurückzuschießen. Stellt euch vor, ich hätte mich jetzt hier während der Weltmeisterschaft irgendwo mit der Nationalelf da auf einen Platz gestellt. Die Leute hätten mich ganz schnell unter die Arme gegriffen und abgeführt. Dafür reicht das nicht. Und so sind auch unsere beschränkten Maßstäbe, wo wir meinen, wir sind halbwegs passabel und ist doch ganz okay und damit komme ich doch eigentlich im Alltag ganz gut zurecht. Das ist nicht der Maßstab. Wenn ich ewiges Leben haben will, muss ich in die Maßstäbe eines ewigen Gottes passen, in einen heiligen Gott. Und das klappt nicht. Das klappt nicht aus eigener Kraft. Das haben wir auch heute Morgen gesehen. Da sind wir dann wirklich bei dem Einmaleins des Evangeliums, der Erlösung. Was hat der Herr Jesus für uns gemacht? Und letztendlich läuft es doch aus auf 1. Johannes 1, Vers 9, nicht? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der Maßstab eines lebendigen Gottes ist nie aus Menschenkraft letztendlich zu erzielen, muss uns allen klar sein, ist auch, denke ich, ganz, ganz logisch. Und es ist nicht die Frage, wie gut, wie passabel ich bin. Es ist einfach das Thema nicht. Da ist am Thema vorbei. Wir müssen ins Reine kommen mit dem lebendigen Gott. Und da ist Jesus Christus der Weg. Das hatte ich eben schon erwähnt. Und er hat gemerkt, dass alle menschliche Bemühung nie gereicht hat. Wir haben da 1000 Jahre Gesetz, nicht? Die gegeben worden sind, 2000 Jahre fast. Und es ist eine blamable Geschichte des Scheiterns, nicht? Wo Menschen versucht haben, in eigener Kraft vor Gott gut dazustehen. Und da kam Jesus Christus. Da musste Gott seinen eigenen Arm nehmen, um es gerade zu rücken und um letztendlich zu schaffen, einen Weg, der für uns Menschen gangbar ist. Und das ist der Weg des Glaubens, weil er so einfach ist. Weil es heißt, Jesus Christus annehmen und das reicht, mit den Sünden zu ihm zu kommen und mehr nicht. Der Abschluss dieses Vaters Unsers ist vielleicht ein Thema, das fand ich auch nicht so einfach. Da steht, und führe uns nicht in Versuchung. Ich bin immer froh, dass die Bibel ja die Bibel erklärt und gerade wenn man dann manchmal Texte isoliert sieht und dann nur seinen menschlichen Verstand dann irgendwie dann zur Hilfe nimmt, dann denkt man, ja, jetzt muss ich Gott sagen, der soll mich nicht versuchen. Boah. Und damit liegen wir hundertprozentig falsch, nicht? Das wäre so ein bisschen menschliche Logik. Wir lesen es im Jakobusbrief, lesen wir es ganz klar, im ersten Kapitel, Verse 13 bis 14. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber, der versucht wird, wenn er von seiner eigenen Gebirge fortgezogen wird und gelockt wird. Da sehen wir es, Gott versucht persönlich niemand. Aber trotzdem sind wir ja in der Versuchung. Und wir wissen, dass keine Versuchung, die uns ergreift, nicht vorher auch an Gott vorbeigehen muss. Aber wir werden nicht von Gott versucht. Ich denke, die beste Illustration finden wir in Hiob im ersten beiden Kapitel, wo der Widersacher letztendlich vor dem Thron Gottes da steht und dort den Hiob letztendlich anklagt und ihm vorwirft, dass doch letztendlich alles seine ganze Frömmigkeit doch überhaupt gar nichts wert wäre, weil er ja doch bloß wegen der Güte Gottes doch so fromm wäre. Und doch lässt Gott zu, dass der Teufel Hand an ihn legen kann. Aber wir wissen auch, dass das alles Grenzen hat. Und diese Grenzen, die liegen nicht beim Teufel, sondern die liegen bei unserem Herrn. Und in 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir, keine Versuchung hat euch ergriffen, nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass er über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und das kann uns wirklich ein großer Trost sein. Wie oft stehen wir vielleicht mit Menschen in Kontakt, die in wirklich harten Anfechtungen sind, die viel größere Anfechtungen haben, als wir sie vielleicht selber erfahren müssen jemals. Und wo man dann manchmal so ratlos dasteht und denkt, Mann, wenn mich das getroffen hätte, ich weiß nicht, wie hätte ich da reagiert? Wäre ich überhaupt noch da beim Glauben? Aber es ist so schön, dass der Herr Jesus wirklich auch mit dieser Versuchung den Ausgang kennt und dass er letztendlich weiß, was wir tragen und was wir ertragen können. Und oft kommt es uns vielleicht zu viel für. Aber die Bibel, die ruft uns auf, in diesen Versuchungen auszuharren, haben wir natürlich den Herrn Jesus als dieses leuchtende Vorbild. Denken an den Garten Gethsemane. Aber da stehen wir ja weit von ab. Aber trotzdem ist das, was uns an Widrigkeiten letztendlich dann geschieht, es ist nicht vergebens, sondern Gott führt uns damit gerade im Glaubensleben weiter. Wenn wir glauben und unser Glauben wird niemals auf die Probe gestellt, ich glaube nicht, dass es Glauben ist. Und ihr könnt sicher sein, wenn ihr zum Herrn Jesus kommt, dann glaubt nicht den Verkündigungen, die euch sagen, alles ist super, gut, ein problemloses Leben, nichts wird euch antasten. Also ich muss es sagen, ich kann es nicht anders sagen. Das ist Blödsinn. Stimmt nicht. Steht auch nicht in der Bibel. Es ist eine ganz aalglatte Lüge. Nicht, sprecht hier mit den Geschwistern, greift euch den Nächsten. Und ich glaube, keiner, der mit dem Herrn Jesus dann schon eine Zeit geht und wird sagen, ich bin problemlos durchs Leben gegangen. Wir haben viele Fälle hier vor Augen, wo wir wissen, da ist so vieles Leid. Aber es ist nicht umsonst. Der Herr Jesus schenkt uns auch Wachstum in diesem Leid, weil er bei uns ist, weil wir nicht allein sein müssen, wenn uns solches Leid begegnet. Er schenkt uns individuelles Wachstum, aber er schenkt uns auch vor allem als Gemeinde Wachstum, wenn wir Geschwister haben mit Leid in dieser Gemeinde, weil wir gemeinsam zusammenstehen können im Gebet und auch im füreinander Dasein. Also es ist nicht umsonst. Wir sollen dafür beten, darauf macht uns der Herr Jesus aufmerksam. Es ist diese wichtige Hinweise, dass die Kraftquelle nicht in uns liegt. Und wir sollen ihn um Hilfe bitten, auch weil wir selber gegen den Widersacher letztendlich nicht bestehen können und wir wissen, dass wir da unseren Herrn Jesus brauchen. Ja, damit möchte ich jetzt auch zum Ende kommen. War jetzt so ein Hoppelgalopp durch dieses Gebet, durch dieses Vaterunser. Da haben viel größere geistliche Personen sich wirklich drüber ausgelassen, die mehr unter den Füßen hatten als ich. Gibt es auch eine Menge Literatur zu. Aber das Wesentliche ist, dass dieses Gebet, die Grundsätze, dieses Gebet des Herrn in unserem täglichen Leben letztendlich Wirklichkeit werden. Und ich finde, es ist so ein schöner roter Faden, den er uns gibt in unserem Glaubensleben. Wo richten wir uns aus? Nicht? Was ist letztendlich an erster Stelle? Wohin beten wir? Was ist der allmächtige Gott für uns? Nicht? Mit welchen Problemen können wir kommen? Ist irgendein Problem für Gott zu groß oder zu klein? Alles finden wir in diesen wenigen Worten komprimiert wiedergegeben. Und das ist einfach, finde ich, göttlich. Das kann kein Mensch. Das ist Gottes Wort.